SRF 3 Fokus mit dem Yves Bossart.
Ja, heute zusammen zu einer neuen Folge Fokus. Heute mit Lena Georgescu. Sie ist 24, kommt aus Bern und ist eine der besten Schachspielerinnen der Schweiz. Unter anderem mehrfache Schweizer Meisterin. Wenn Lena nicht gerade am Schachbrett sitzt, dann studiert sie Informatik an der Uni Bern. Und heute werde ich mit ihr reden über die Faszination von dem Spiel, vom Schach. Aber auch über Schach als eine Lebensschule und als einen grossen Trend. Immer mehr Leute haben damit angefangen, seit Corona, aber auch seit dieser schönen Netflix-Serie Queen's Gambit, die ihr vielleicht kennt. Ich werde mit Lena aber auch als Informatik-Crack über ChatGPT reden und über die Zukunft der künstlichen Intelligenz. Lena, herzlich willkommen im Fokus.
Merci für die Einladung.
Und Gratulation, muss man sagen. Du bist gestern Abend zurückgekommen aus Montenegro, aus Budva. Ihr habt dort Mannschafts-Europameisterschaften gehabt und ihr habt den 9. Platz belegt. Bist du zufrieden?
Ja, genau. Also eigentlich, wir waren als 11. gesetzt. Also wir haben uns ein bisschen verbessert. Dazu muss man auch sagen, also wir waren bis jetzt noch nie in der Top 10 gewesen. Also das ist so ein historisches
sehr
Resultat.
Cool. Gut,
ja.
Gut.
Das war eigentlich gut gewesen. Also im Team ist gut gegangen. Mir ist am Anfang gut gelaufen und so nach der Mitte des Turniers habe ich etwas abgegeben. Aber ja, jetzt insgesamt kann ich mich auch nicht so beklagen.
Okay, aber ein bisschen enttäuscht, weil du am Schluss verloren hast. Wie viele Partien hast du gespielt insgesamt?
Ich habe 9 gespielt, also ich habe alle gespielt. Ich habe, also grundsätzlich, mir reist es mit jemandem mehr an, dass man halt mal aussetzen könnte, falls jemand krank wird oder so. Ich bin dann auch ein bisschen krank geworden, aber habe halt gleich alle gespielt. Ja, aber das spürst du natürlich schon ein bisschen, wenn du einfach ein bisschen geschwächt bist.
Wie lange gehen die Spiele?
Ja, so 4-5 Stunden pro Partie vielleicht.
Krass. Ich habe gelesen, du besiegst ein eine aggressive Spielerin. Ist das im Gespräch auch so? Muss ich Angst haben jetzt für die nächste Stunde?
Nein, ich glaube eigentlich nicht. Ja, also ich kumpe dich nicht an über den Tisch.
Aber was heisst das aggressiv im Schach? Was muss ich unter dem vorstellen?
Ja, ich würde sagen, halt, es gibt so verschiedene Spielertypen. Also zum Beispiel, es gibt solche, die spielen eher langsam auf langfristige Pläne. Ich probiere jetzt nicht gerade den Gegner zu überrennen auf ETH, sondern eben so ein bisschen wie so ein Boa-Konstriktor. So langsam tue ich die immer mehr einhängen. Ich bin so ein bisschen anders. Ich probiere die Leute immer über den Haufen zu rennen. Manchmal funktioniert es halt nicht so gut und manchmal besser.
Das ist interessant. Also das heisst so ein bisschen aggressiv, du nimmst einmal eine Figur weg und dann, was heisst das, bist du schlecht deckt? Wahrscheinlich nicht. So spielt meine 7-jährige Tochter zum Beispiel.
Ja, du hast gesagt.
Ich spiele im Moment mit ihr ein bisschen Schach und es macht irgendwie mega Spass. Und ich sehe auch, wie schwierig das Spiel ist natürlich. Oder wie viel man muss bedenken und wie viel Zeug vorausdenken und die eigene Verteidigung und so weiter. Aber das heisst, dass du auch so ein bisschen die anderen vielleicht überraschst mit dem Angriff, wo sie vielleicht denken, oh, eigentlich ist das jetzt so ein bisschen vorschnell, oder?
Ja, vorschnell würde ich jetzt nicht gerade sagen. Also ich schaue schon, dass es nicht einfach, also dass es eine gewisse Grundlage hat. Also eben, es gibt auch so Leute, die probieren das einfach immer, auch wenn es Stellung überhaupt nicht hergibt. Ich glaube, so eine gewisse Objektivität braucht es schon. Man kann nicht einfach etwas aus einer Stellung rausquetschen, die überhaupt nicht drin ist. Das kommt halt auch mit Erfahrung. Klar, wenn du eben früh anfasst, das ist jetzt gerade mit deiner Tochter, das hilft natürlich für so Sachen, irgendwann besser können einschätzen, wenn jetzt was drin liegt.
Mhm. Aber woher kommt das aggressive Spiel oder das offensive Spiel? Hast du das schon immer so gewesen? Oder was sagt das über dich aus, über deine Persönlichkeit oder den Spieltrieb? Oder?
Ich glaube, ehrlich gesagt, über Persönlichkeit sagt es nicht so viel aus. Jetzt auch, wenn ich bei anderen Leuten schaue, so der Spielstil und Persönlichkeit stimmen häufig nicht so überein. Sorry, was war die andere Frage noch gewesen?
Ja, weißt, bist du das schon immer gewesen? Hast du immer so gespielt?
Als Kind schon auch. Das hat vor allem auch so ein bisschen mit dem Einfluss zu tun, den ich hatte. Also zum Beispiel als Kind viel Partien studiert von Judith Polgar. Das ist die beste Schachspielerin, die es je gegeben hat. Mhm. Das war für mich natürlich so ein bisschen das Vorbild gewesen. Und wenn du natürlich schon als Kind dich mit solchen Sachen beschäftigt ist, dann tut das immer so ein bisschen das eigene Spiel auch beeinflussen.
Mhm. Mhm. Wir werden über das noch reden, über Vorbilder, aber auch über Frauen im Schach, die ja sehr in der Minderheit sind, noch immer. Vielleicht mal zu deinem Alltag. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie viele Stunden spielst du pro Woche Schach oder pro Tag?
Ja, es ist sehr unterschiedlich. Also ich kann dir jetzt nicht so eine genaue Zahl sagen. Es hat halt auch ein bisschen damit zu tun, wie viel ich sonst im Leben zu tun habe. Ich studiere, ich habe einen Nebenjob.
Genau, du bist ja an der Berner Fachhochschule als Hilfsassistentin in der Softwareentwicklung, über das reden wir auch noch. Mhm. Und daneben studierst du Informatik mit noch diversen Nebenfächern.
Ja.
Und eben bist du an diesen Turnieren und an diesen Wettkämpfen.
Genau. Und darum, je nachdem, wie viele Verpflichtungen das jetzt habe, würde ich sagen, es gibt schon Wochen, da mache ich auch fast nichts. Gerade zum Beispiel, wenn ich Prüfungen habe oder so. Klar, da hat das Priorität. Aber es gibt auch Wochen, wo ich vielleicht jeden Tag, sagen wir, 5 Stunden Schach mache. Also jetzt nicht gerade wie ein Vollzeitjob, aber schon wie irgendwie so Teilzeit. Ja, meistens ist es etwas zwischendrin. Also irgendwo zwischen 15 und 40 Stunden wahrscheinlich irgendwo eine Woche. Eben sehr grosse Spannbreite. Ja.
Mhm. Hast du überhaupt noch Freizeit neben diesen 3 Sachen?
Ja, nicht mehr so viel. Also der Tag hat nur 24 Stunden. Ja, nein, also ich habe schon manchmal Zeit, zum Beispiel etwas mit Kollegen zu machen oder ja, eben irgendwie mal zu essen, ja, ein bisschen Sport zu machen, so Sachen. Sport ist schon noch wichtig. Für Schach allgemein, ich glaube, da kommen wir dann sowieso noch drauf.
Wieso ist das wichtig?
Ja gut, können wir auch jetzt gerade. Also, weil halt die Partien relativ lang gehen. Also es ist halt schon anstrengend, wenn du jetzt die 5 Stunden lang musst konzentrieren. Und vor allem, wenn es halt nicht einisch ist, sondern wenn du schon x Partien hast gespielt und am nächsten Tag musst du halt gleich nochmal die 5 Stunden konzentrieren. Man spürt das mit der Zeit körperlich ein bisschen. Mhm. Also man wird halt einfach mega müde. Und darum hilft es schon, wenn man fit ist. Also zum Beispiel, es hat auch mal den WM-Kampf gegeben, Carlsen gegen Anand 2013. Und dort kann man schon fast sagen, dass der fast ein bisschen entschieden wurde durch die Fitness. Also nicht nur, natürlich, der Carlsen war wahrscheinlich auch schon ein bisschen der bessere Spieler gewesen, aber man hat schon gesehen, er hat einfach immer Partien probiert noch zu verlängern und noch weiter zu spielen. Und am Anfang haben sie etwa gleich stark gespielt, aber dann, wenn es halt irgendwie in die 5., 6., 7. Stunde ist gegangen.
Macht irgendeinen Fehler, der müde ist, oder?
Genau, so. Der müde ist, macht irgendeinen Fehler. Und es lenkt dich halt auf diesem Niveau.
Aber das heisst, du musst irgendwie joggen oder sonstige Sachen machen, Yoga und so weiter, damit du irgendwie körperlich Ausdauer hast und körperlich fit bist. Obwohl
ja, genau.
Du eigentlich nur den Kopf
brauchst. Also Austauschsport wäre eigentlich am besten, ja.
Ja, okay. Marathon rennen auch noch.
Ja, ich kenne Leute, die Schachspieler, die Marathon rennen, ja.
Okay. Sehr interessant. Ich werde mit dir jetzt so in die Biografie zurückgehen und schauen, wie du angefangen hast. Mit 5 hast du schon angefangen Schach spielen und das hat mit deinem Vater zu tun. Hat er selber auch gespielt oder sogar professionell gespielt? Oder?
Nein, eigentlich nicht. Also, wir haben halt einfach so in diesem Alter mit 5 etwa so gespielt daheim, wie du auch etwa mit deiner Tochter spielst. Also es war jetzt überhaupt nicht professionell gewesen. Mein Vater ist auch kein besonders guter Spieler. Ja, er hat sich gerne ab und zu ein bisschen mit Schach auseinandergesetzt, aber ist nicht seriös. Er war schon nie in einem Club gewesen. Aber er kommt halt aus Rumänien und gerade während dem Kommunismus war der Schach schon relativ wichtig gewesen. Also es hat auch Schachprogramme im Fernsehen gegeben und so. Darum kennt er sich schon jetzt ein bisschen besser aus damit, als ich würde jetzt sagen, zum Beispiel die meisten Schweizer, die eigentlich nicht mehr Schach zu tun haben.
Mhm. Und es war auch normal, dass Frauen Schach spielen, oder? Also normaler als bei uns vor einiger Zeit.
Ja, also, soweit ich mich erinnern kann, hat es so eine Fernsehsendung gegeben, im kommunistischen Fernsehen, wo so eine Schachspielerin jede Woche hat Partien vorgestellt hat. Also das ist schon vorgelebt worden, dass eben auch Frauen spielen. Mhm. Und Rumänien war dann zumal auch wirklich sehr gut gewesen, international.
Ist das, wie gut kennst du das Land? Bist du auch schon dort gewesen? Hast du noch Familie dort, Verwandte?
Ich habe Verwandte dort. Ich war auch ein paar Mal dort gewesen. Aber insgesamt habe ich jetzt nicht extremen Bezug zum Land. Halt einfach auch, weil ich die Sprache nicht hatte. Also ich bin nur deutschsprachig aufgewachsen, weil halt mein Vater schon als Kind hat Deutsch gelernt. Er ist in die deutsche Schule in Bukarest. Und darum haben wir daheim auch nur Deutsch geredet. Und halt meine rumänische Verwandtschaft kann auch Deutsch. Darum haben wir in der Familie halt einfach gegen Deutsch geredet, auch wenn ich in Rumänien war. Mhm. Und natürlich, wenn du die Sprache nicht kannst, dann ist es immer ein bisschen schwierig, viel Bezug zum Land zu haben.
Mhm. Nein, ich frage auch darum, weil ich meine, das grenzt ja an die Ukraine direkt. Mhm. Und jetzt, das ist auch ein grosser Schock gewesen, natürlich noch mehr als für uns, so nahe zu sein an so einem Land, das angegriffen wird vor knapp 2 Jahren, oder?
Ja, genau. Also es war schon ein bisschen nervös gewesen, meine Familie. Ja. Mhm.
Hey, du hast mit 5 Jahren von Spielen, hast gesagt, und schnell hat man dann gewisse Leute das Talent auch gesehen. Mit 8 hast du schon das erste Schachturnier mitgemacht, mit 13 an den Europameisterschaften, mit 17 bist du dann schon Schweizer Meisterin geworden, das erste Mal. Und du hast mir gesagt, es hätte sogar an deiner Schule so ein Förderprogramm gegeben. Mittwochmorgen hast du immer dürfen, anstatt in die Schule, Schach spielen. Und zwar nicht mit jemandem, sondern mit dem 5-fachen Schweizer Meister.
Ja, also gut, es klingt jetzt so, als hätte ich so mega früh angefangen Schach zu spielen. Man muss sagen, im internationalen Vergleich ist das eigentlich eher spät. Also ich habe erst recht spät richtige Turnier gespielt, erst mit 12. Vorher habe ich so immer so im Raum Bern so mit schneller Bedenkzeit-Turnier gespielt. Aber eben erst mit 12 die richtige Turnierpartie und quasi richtiges Training und so ist eigentlich eben,
spät. Okay.
Ist eigentlich verhältnismäßig spät. Eben vorher habe ich auch ein gespielt, eben zum Beispiel in diesem Förderprogramm. Das war für mich recht gut, weil mir als Kind in der Schule langweilig war. Und dann konnte ich eben am Mittwochmorgen in den Kurs können. Der war nicht von der Schule angeboten, das war so ein privates Förderprogramm. Später hat es aber der Schule, glaub, trotzdem auch Schachunterricht gegeben, unter anderem von mir angeboten. Also ich habe quasi dann den Kreis geschlossen, wo ich den Unterricht selber habe gegeben. Ja, darum, ich habe mich als Kind eher so ein bisschen locker mit Schach beschäftigt und dann erst so ab dem Teenie-Alter eigentlich wirklich fest. Mhm. Und eben, das ist in anderen Ländern ein bisschen anders. Da wird es natürlich ab kleinerem Alter seriöser gemacht.
Mhm. Du hast deine Maturaarbeiten geschrieben über ein interessantes Thema, nämlich die Bedeutung der Eltern für die Schachkarriere ihres Kindes, ist der Titel gewesen. Und deine Eltern sind beide erfolgreich. Also deine Mutter arbeitet im Justizvollzug, dein Vater leitet eine psychiatrische Klinik. Ist das für dich auch eher Druck gewesen oder Herausforderung oder Ermutigung? Wie hast du das erlebt?
Ja, generell ich würde sagen, ich habe sicher eine ehrgeizige Familie. Dadurch bin ich vielleicht auch ein bisschen schon ehrgeizig auf die Welt gekommen, das kann schon sein. Aber generell, die sind ja jetzt in völlig anderen Branchen als ich. Also, das kannst du jetzt auch nicht unbedingt übertragen. Darum, das ist mir jetzt nicht so wichtig. Aber klar, sicher, so das Thema Leistung ist mir schon ein bisschen vorgelebt worden.
Aber ja. Was hast du herausgefunden in dieser Maturaarbeit?
Genau. Ja, generell ist halt das ein bisschen um das Thema Drill gegangen, wo jetzt in der Schweiz weniger gemacht wird. Es wird natürlich vor allem zum Beispiel in asiatischen Ländern sehr gelebt. Und was halt ist, man sieht schon, die Spieler werden besser als jetzt viele Europäer. Also Drill funktioniert. Mhm. Aber es hat natürlich gewisse Nachteile für die Lebensqualität. Das ist, ja. Also ob man jetzt das unbedingt will, sein ganzes Leben nur mit dem verbringen, das eigene Kind zwingen. Mhm. Aber ich glaube, intrinsische Motivation ist sicher sehr wichtig. Das sehen wir jetzt auch gerade. Also ich habe viele so Kollegen gehabt als Kind, die auch Schach gespielt haben, die sehr ehrgeizige Eltern zum Teil hatten. Also jetzt nicht gerade so auf Niveau Tiger Parents, aber wo schon die Kinder immer ein bisschen gezwungen haben. Also man hat das Gefühl gehabt, die Eltern wissen mehr als Kind. Und dann haben fast alle aufgehört mit der Zeit.
Wie ist das bei dir selber mit deinen eigenen Ansprüchen an dich? Du hast gesagt, du bist ehrgeizig. Findest du die Balance zwischen Lebensqualität und Erfolgswille, sage ich jetzt mal?
Ja, eben, es ist sicher gewisse Konflikte gibt es immer so ein bisschen mit sich selber, weil man will ja schon gut spielen. Sonst mich man es ja nicht. Also klar, wenn du viel in etwas investierst, dann willst du schon Ergebnisse sehen. Aber dadurch, dass ich jetzt noch andere Sachen im Leben habe, eben zum Beispiel, ich weiss, ich muss jetzt nicht mit Schach mein Leben verdienen, dadurch ja, mache ich mir sicher ein bisschen weniger Druck.
Du hast einmal ein Jahr als Profi gemacht, nichts anderes gemacht als Schach, hast aber immer vorhin schon gewusst, dass das nur ein Jahr wird sein. Warum?
Genau. Ja, also generell ist die Schweiz einfach ein bisschen brotlos. Also zum Beispiel, wenn du jetzt, sagen wir, nicht gerade Weltspitze bist, also vielleicht die ersten 20 von Welt, die verdienen wirklich gut. Also es ist nicht gerade so, dass sie ausgesorgt haben, aber die müssen sich jetzt nicht so viel Gedanken um das Geld machen. Und darunter, wenn du jetzt so ein durchschnittlicher Profi bist, sage ich mal, und so ein Turnier gewinnst, das vielleicht 10 Tage geht, dann gewinnst du vielleicht 2'000 Franken, 3'000 Franken, so irgendwo dort rum. Und eben, es geht 10 Tage und du musst den auch noch gewinnen. Und die anderen Leute, die dort spielen, sind dann nicht zwingend schlechter als du oder weniger ehrgeizig. Und darum, das macht aus Schweizer Sicht jetzt einfach nicht so Sinn, wenn du dich so 10 Tage musst quälen. Also jetzt nicht gerade quälen, aber einfach ja für...
Leistung bringen, ja.
Ja, Leistung bringen und am Schluss weißt du nicht einmal, ob du jetzt 2000 Franken verdienst
genau.
oder nicht.
Genau. Hey, jetzt ist es so, ich will verstehen, warum du einen grossen Teil von deiner Lebenszeit an diesem Brett sitzt und Figuren hin und her schiebst. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was die Faszination von diesem Spiel ist für dich? Woher kommt das? Also das Kompetitive hast du schon ein bisschen genannt, oder der Ehrgeiz, wollen gewinnen. Aber warum Schach?
Ja, ich spiele generell gern, also alles Mögliche. Der Rest ändert so ein bisschen bei mir eine Freizeit, hobbymässig so irgendwie... Ich weiß auch nicht, Siedler von Katan oder Domino spielen wir auch viel. Einfach alles Mögliche, was nicht Schach ist. Darum, ich spiele generell gerne. Schach ist so ein das Einzige, was du halt wirklich in diesem Ausmaß quasi professionell kannst machen von all diesen Spielen. Aber es gibt viele Sachen, die mich einfach daran faszinieren, im Gegensatz zu anderen Spielen. Also zum Beispiel so, wenn du eine ästhetische Partie spielst, sage ich jetzt mal. Also klar, schlussendlich geht es immer ums Gewinnen. Das Resultat ist das, was im Vordergrund steht, aber manchmal spielst du auch Züge, die einfach eben schön aussehen oder eine kreative Idee. Und dann hat man auch so ein bisschen das Gefühl, es ist so, man ist so ein bisschen wie ein Künstler, als hätte man ein schönes Bild gemalt. Darum, es ist so wie eine Mischung aus halt nicht nur Sport oder halt Wettkampf, sondern auch so ein bisschen aus einem künstlerischen Element. Das fasziniert mich sehr.
Was heisst das? Das kann ich mir nicht vorstellen als Laie. Ein ästhetisches Spiel oder ein schöner Spielzug. Also es klingt sehr auch nach Intuition, nach Gefühl und so weiter. Ich habe mir vorgestellt, Schach ist vor allem Rechnen. Also man schaut irgendwie, man versucht vorauszudenken, man versucht sich abzusichern. Es ist sehr kognitiv. Und du redest jetzt, kommst du schon mit Schönheit.
Ja, es ist ein bisschen beides. Also, ich würde sagen, ein starker Spieler ist wahrscheinlich in vielen Bereichen des Schach besser als jetzt jemand Schwächeres. Er tut besser rechnen, wie du siehst, eben vorausdenken. Aber er hat auch eine bessere so erste Intuition. Also, er spürt einfach viel besser, in welche Richtung dass man das Spiel muss lenken muss. Mhm. Und jetzt, aber gerade wenn es um Schönheit geht, zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel viel von meinem Material aufgeben, ohne dass gerade direkt etwas geht. Aber ich sehe vielleicht, dass es langfristig irgendwie könnte funktionieren. So ein bisschen spekulativ, vielleicht einfach aus dem Gefühl raus. Dann ist das natürlich nicht befriedigend, wenn meine spekulativen Ideen aufgehen. Oder auch zum Beispiel, gerade letzte Woche habe ich eine Partie gespielt, wo ich fast all meine Figuren aufgegeben habe. Und am Schluss habe ich mit den wenigen Figuren, die ich noch übrig hatte, habe ich gerade matt gesetzt. Mhm. Quasi es ist wie gerade alles so schön aufgegangen. Ich habe eben nur noch das gehabt, was ich gebraucht habe. Es hat sehr schön ausgesehen, optisch. Eben, das, ich bin mir dann wirklich so ein bisschen vorgekommen, als hätte ich gerade Picasso gemalt.
Picasso gemalt, sehr, sehr schön. Und wie trainiert man so etwas? Du hast gesagt, irgendwann hast du dann im Gefühl, so, wenn du viele Partien gespielt hast und auch viel gelesen hast, also du liest wahrscheinlich auch so Schachbücher und Partien noch mit den E7 auf D4 und so weiter, was wahrscheinlich nicht gibt.
Nein, gibt's nicht.
Und du siehst es wie vom inneren Auge, oder? Du kannst die eigentlich so lesen und siehst dann die Schönheit von dem Zug und die Spannung und so.
Ja, also eben, man trainiert so wie verschiedene Aspekte. Also vielleicht, wie beim Shooten, trainierst du ja wahrscheinlich auch. Also ich habe jetzt keine Ahnung von Shooten, aber ich stelle mir das so vor, dass man trainiert, zum Beispiel eine Penalty schiessen.
Klar, eine Flanke.
Oder eine Flanke, so Sachen. Das ist ein bisschen ähnlich im Schach. Man muss halt in verschiedenen Bereichen trainieren, eben zum Beispiel Variantenberechnung, dann löst du so Aufgaben aus einem Buch, wo du halt so ganz konkret musst sehen, wenn ich das mache, macht er das und dann mache ich das und bei einer Option passiert das und das und das. Das ist so ein Bereich, den du kannst trainieren kannst. Oder eben für das Gefühl zu trainieren. Du hast halt viele Partien gerade so aus der Schachgeschichte anschauen mit Ideen, die in der Vergangenheit gespielt wurden. Halt mit der Hoffnung, dass wenn du halt vielseitige Muster hast gesehen, dass du dann in der eigenen Partie selber gewisse Ideen kannst anwenden kannst. Klar, die genaue Stellung wird wahrscheinlich nicht in deiner eigenen Partie vorkommen, aber wenn du viele Ideen kennst, wirst du irgendwelche von diesen Ideen selber können anwenden können.
Schaust du auch, wie der Gegner oder die Gegnerin spielt, normalerweise? Analysierst Partien von deren und dann schaust du, irgendwie, wo die Schwächen sind?
Ja, schon ein bisschen. Also es gibt so Datenbanken, wo so alle Spieler drin sind und die Partien, die in der Vergangenheit gespielt wurden. Und das ist normal, dass man vor der Partie sich näher konkret auf die vorbereitet.
Okay. Und wie viel Psychologie ist in diesem Sport?
Schon relativ viel.
Also über die Gegnerin, aber auch über dich selber? So?
Ja, beides. Ich würde sagen, dadurch, dass es halt so ein kopflastiges Spiel, Schrägstrich Sport ist, spielt die Psychologie wahrscheinlich eine größere Rolle als jetzt in anderen Sportarten. Zum Beispiel eben der Faktor Angst oder so. Es kommt vor, dass man zum Beispiel blufft. Dass man Sachen macht, die gar nicht funktionieren, einfach weil man weiß, der Gegner ist eingeschüchtert. Oder auch, eben zum Beispiel, es ist auch wichtig, dass man selbstbewusst spielt, dass man nicht so fest an sich zweifelt. Es ist manchmal nicht so einfach, wenn du halt schlecht spielst. Darum, das sind schon alles wichtige Sachen.
Das Phänomen Angst ist auch noch interessant, weil ich meine, wenn du natürlich mit einer künstlichen Intelligenz, mit einem Schachcomputer spielst, dann hat der wahrscheinlich keine Angst, oder? Dort fällt die ganze psychologische Komponente weg.
Genau. Es ist gut, dass du das ansprichst, weil das ist so quasi einer der grössten Unterschiede zwischen Computerschach und menschlichem Schach. Weil Computer halt einfach extrem gut rechnen im Vergleich zu Menschen. Klar, Topspieler rechnen auch relativ gut, aber das ist völlig unvergleichbar mit der Rechenpower von einem Computer. Und darum, wenn du als Mensch spielst, sind so gewisse Faktoren, eben zum Beispiel, dass du Angst hast oder dass du irgendwie Gespenster siehst, so psychologische Faktoren, sind so ein bisschen das, was eben menschliches Schach von Computerschach unterscheidet. Und dadurch ist es auch wichtig, immer so ein bisschen die Meinung vom Computer zu hinterfragen, wenn du mit dem Computer trainierst, weil wenn du nachher ein Brett spielst, dann sind die Sachen plötzlich nicht mehr so einfach, wie du ursprünglich hast gedacht, als du mit dem Computer angeschaut hast. Weil mit dem Computer ist immer alles sehr einfach und alles sehr klar und der Computer rechnet einfach alles aus. Aber wenn du ohne Unterstützung nach einem Brett während dem Turnier spielst, dann spielen so weiche Faktoren halt eine viel größere Rolle.
Was würdest du sagen, was braucht es für eine gute Schachspielerin? Außer körperlicher Fitness, sage ich jetzt mal, was wir schon besprochen haben, überraschenderweise.
Ja, aber sicher Ehrgeiz, Durchhaltewillen, hohe Frustrationstoleranz. Und dann, klar, gibt es sicher auch so schachspezifische so Begabungen. Eben Mustererkennung, dass man ein gutes Gedächtnis hat, hilft sicher. Sättige Sachen.
Also ein bisschen gescheit muss man sich schon sein, oder?
Ich habe das Gefühl, eine gewisse Grundintelligenz hilft wahrscheinlich, aber es hilft wahrscheinlich bei allem im Leben. Insgesamt habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass alle Schachspieler auf höherem Niveau alles Genie sind. Es sind wahrscheinlich jetzt nicht ganz sehr Leute mit sehr niedriger Intelligenz. Also man hat schon das Gefühl, so die absoluten Topspieler, wenn die jetzt nicht Schach gespielt hätten, wären die wahrscheinlich auch in anderen Sachen relativ erfolgreich gewesen. Aber insgesamt sind das jetzt nicht alles Leute mit einem IQ von 200. Also die meisten von uns sind sehr normale Leute, sage ich jetzt mal.
Ja, mit oben offen wahrscheinlich.
Ja, nein, das würde ich jetzt nicht so sagen.
Okay. Was ist für dich das Schwierigste an dem Sport? In allen Dimensionen. Mit was ringst du? Mit was haderst du? Mit was kämpfst du? Am Brett und nachher und vorher.
So ein bisschen mit dem Sinn manchmal. Also,
mit dem Sinn?
Ja, mit dem Sinn. Du verbringst dein halbes Leben damit, ein Brettspiel zu spielen. Eben, wahrscheinlich könnte ich objektiv schon gescheitere Sachen mit meiner Zeit machen. Aber schlussendlich, eben, ich habe auch nicht das Gefühl, dass jetzt alle Leute die Welt retten müssen. Ich habe das Gefühl, wenn ich Freude daran habe und für mich eben unter dem Strich mehr Freude macht, als jetzt irgendwie es mehr anschießt, weil ich verloren oder so, dann habe ich das Gefühl, das lenkt mir so ein bisschen als Sinn meistens. Eben so ein bisschen, eben, dass es mir Spass macht.
Ich meine, du machst die Welt nicht besser. Man kann sagen, du bist ein Vorbild für viele junge Frauen, die das auch machen wollen, die das spüren, aber irgendwie keine Vorbilder haben, zum Beispiel.
Ja, dort finde ich vielleicht schon ein bisschen Sinn. Ich weiss auch gerade, als ich Kind war, hat es halt auch schon dann zumal jetzt noch weniger Fragen als heute im Schach. Also es ändert sich auch ein bisschen. Aber ja, das ist für mich natürlich schon schön. Ja, wenn er Mädchen sagen, eben, sie haben mich spielen und sie haben dann auch angefangen oder so, das freut ihm natürlich.
Mhm. Ja, und ich meine, es zeigt einfach, dass der Mensch so ein Homo Ludens ist, so einfach ein Spieltrieb, so stark ist, oder? Dass man sich das Leben lang, das halbe Leben kann an einem Brett verbringen kann und es wird nie langweilig. Das ist ja total faszinierend, vielleicht philosophisch gesehen,
ja,
oder?
Ja.
Das sind irgendwie, wie viele Fältchen sind das?
64.
64, oder? Und ja, so viel Lebenszeit investierst du in das rein. Das ist Wahnsinn.
Ja, aber es ist schlussendlich Unterhaltung. Es ist halt wie jetzt jemand, der gerne shootet oder gerne Tennis spielt. Das ist ein bisschen das Gleiche. Aber das hat jetzt auch alles keinen tieferen Sinn, außer halt, dass es Leute Freude macht.
Und trotzdem, lernt man etwas fürs Leben, oder? Also es ist irgendwie eine Lebensschule. Ich nehme an, du nimmst vieles mit. Du hast gesagt, Frustrationstoleranz und so weiter. Ich meine, das sind Sachen, die du natürlich sonst auch im Leben brauchst.
Aber so Sachen lernt man sicher. Zum Beispiel, eben gerade, wenn du halt viel verlierst, aber ich habe das Gefühl, ich hätte so Sachen wahrscheinlich auch irgendwo anders im Leben gelernt. Also, eben, ich wollte jetzt nicht sagen, ich habe absolut nichts in Schach gelernt. Insgesamt bin ich schon froh, dass ich das gemacht habe. Aber ich glaube jetzt nicht, dass du im Schach so Sachen lernst, die du dann unbedingt auf andere Sachen kannst übertragen kannst. Also zum Beispiel viele Leute fragen mich immer, bist du dadurch auch mega gut in Mathematik? Und ich habe das Gefühl, das kannst du wie nicht übertragen. Also es ist so eine spezielle Art von Begabung. So ein bisschen das Analytische, das hilft auch wahrscheinlich schon in gewissen Bereichen, eben zum Beispiel gerade in Naturwissenschaften vielleicht schon, aber nur dadurch, dass du dich mit Schach beschäftigst, wirst du nicht automatisch auch gut eben im Mathe. Es ist wie vielleicht eben so ein bisschen die gleiche Veranlagung, aber jetzt wirklich übertragen kannst du es nicht.
Mhm. Und trotzdem einerseits psychologisch, aber auch so strategische, taktische, das hast du auch viel im Leben, dass du wie Zeug vorausdenkst und denkst, wenn ich jetzt das mache, was passiert dann? Ich meine, das was wir jetzt gerade machen, das Gespräch, ist auch so ein Ping-Pong, ist auch so etwas wie ein Spiel. Und es hat auch Strategie. Ich frage irgendwo denen, du weichst vielleicht aus oder gibst eine Antwort und machst eine Anspielung, ich nehme sie auf oder nicht. Also es gibt so viele Bereiche im Leben, wo so strategische Komponenten hat, oder? Wo man mal einen Zug macht und dann wartet, wer den Zug der andere macht. Man redet ja so, die ganze Metapher ist übertragen worden aufs Leben, oder?
Ja, nein, aber ich würde schon sagen, beim Leben wahrscheinlich auch ein bisschen strategisch. Aber das ist so ein bisschen die Frage nach dem Huhn und dem Ei. Also spiele ich jetzt Schach, weil ich gerne so Sachen mache, oder bin ich dadurch halt eher strategischer? Wahrscheinlich ein bisschen beides. Du siehst halt auch die Leute, die Schach spielen, das sind halt schon häufig eben so ein bisschen analytische Leute, die sich eben gerne so mit Strategie und Vorausdenken und so auch sonst auseinandersetzen. Machen sie das auch sonst eben wegen dem Schach? Wahrscheinlich nicht. Ich habe so das Gefühl, es ist so ein bisschen ein Menschentyp. Wo sich
und das äußert sich dann in unterschiedlichen Bereichen, unter anderem im Schach.
Genau, oder ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen das.
Du hast mir im Vorgespräch gesagt, du bist eine Person, die viel Sicherheit braucht im Leben oder so eine Grundsicherheit. Woher kommt das?
Verschiedene Faktoren. Also ich habe das Gefühl, generell lebt es sich leichter wahrscheinlich für alle Leute, wenn du eine gewisse Grundsicherheit hast. Gerade zum Beispiel finanziell. Es ist einfach schwierig, halt, wenn du Schachprofi bist und er musst dir überlegen, wenn ich jetzt die nächste Partie nicht gewinne, dann kann ich meine Miete nicht zahlen. Ich habe das Gefühl, das ist einfach ein riesen Stress im Leben. Und dann, klar, sicher verschiedene Faktoren, eben die rumänische Herkunft. Ich habe das Gefühl, wenn du vielleicht eben so ein bisschen Migrationshintergrund hast, immerhin auf der einen Seite, denkst du vielleicht mehr an so Sachen. Dann als Frau denkst du vielleicht mehr an so Sachen. Ja, darum verschiedene Faktoren, die da wahrscheinlich hineinspielen.
Du hast noch Musik mitgebracht. Wir werden mal das erste Stück hören und nachher reden wir dann noch ein bisschen weiter auch über den ganzen Sexismus in dem Sport, wo du auch eine wichtige Rolle gespielt hast, und über künstliche Intelligenz. Du hast ein Stück von Queen mitgebracht und das war wahrscheinlich das berühmteste Stück überhaupt, Bohemian Rhapsody. Und warum das Stück? Was bedeutet das dir?
Ich habe die Frage erwartet, dass du mich fragst, warum. Und ich habe keine Antwort darauf. Ich finde es echt ein gutes Stück. Fertig. Also,
das ist doch die beste Antwort.
Ja, eben, es gefällt mir einfach. Fertig. Also kein tieferer Sinn dahinter.
Dann hören wir rein. Nicht das Ganze, aber etwa 3 Minuten. Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open
open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows doesn't really
Queen ist das, der erste Teil von Bohemian Rhapsody. Tut mir sehr, sehr, sehr leid, dass ich da raus muss. Aber wir haben so einen spannenden Fokus-Gast. Lena Georgescu ist hier, Schachspielerin und mehrfache Schweizer Meisterin im Schach. Und das war ihr Musikwunsch. Ich bin froh, hast du nicht etwas von Dirty Dancing genommen, Lena? Weil das ist schon dein Lieblingsfilm. Du hast
ja,
den
über
20 Mal gesehen, habe ich gelesen.
Ja, es sind auch mehr. Das ist für mich so ein nostalgischer Film. Ich habe den als Kind angefangen. Also er wäre eigentlich FSK 12. Irgendwie, ich durfte schauen, als ich kleiner war. Und ich habe den wirklich ständig mit meiner damaligen besten Freundin immer und immer und immer wieder geschaut. Und darum irgendwie bis heute, manchmal, wenn ich denke, was schaue ich jetzt für einen Film, denke ich, vielleicht wäre wieder mal Zeit für Dirty Dancing so zur Abwechslung.
Ich glaube, das geht vielen so.
Ja, ich sage nicht, das ist ein besonders guter Film. Es ist für mich einfach, das ist so ein bisschen meine Kindheit.
Ja, nein, es hat natürlich auch so ein bisschen viel so verstaubte Rollenbilder drin. Und über das reden wir jetzt ja auch noch, über Schach als Männersport. Mhm. Das nimmt mich noch Wunder. Weltweit ist eine Frau unter den Top 100, hast du mir gesagt. Und nur etwa 5% der Mitglieder von Schachclubs sind Frauen. Warum spielen so wenig Frauen Schach?
Ja, ich glaube, es ist vor allem in den Köpfen der Leute, dass halt Schach ein Spiel ist für alte Männer. Und es fällt halt dort ein bisschen an, dass halt die Hürde zum Anfang ein bisschen höher ist, dass man halt gar nicht unbedingt denkt, wenn man jetzt zum Beispiel eine Tochter hat, die Tochter könnte ja in den Schachclub. Ein bisschen anerzogene Sachen halt auch. Bis heute wird auch einem Mädchen eher ein Baby geben, als jetzt irgendwie eben Strategiespiel. Ich glaube, es sind solche Sachen, die dort fast ein bisschen, wahrscheinlich den grössten Faktor ausmachen.
Also Stereotypen im Kopf. Stereotypen
im Kopf.
Und dann nachher,
Das war jetzt bei mir halt ein bisschen anders gewesen, weil halt eben auch durch den kulturellen rumänischen Hintergrund dass es dort halt ein bisschen normaler ist, dass man so Sachen macht. Ich war auch früh recht begabt für so Sachen, also generell für so, ja, so Rätsel lösen oder eben Strategiespiel habe ich schon als Kind gerne gemacht. Darum hat es bei mir auch eine weniger grosse Rolle gespielt, dass ich so halt dachte, als Mädchen kann ich das nicht. Das ist halt eben in meiner Familie auch gefördert worden. Mhm. Und dann sieht man auch, dass halt gerade die Mädchen, die anfangen, das sind unterdessen relativ viel. Also zum Beispiel ein Kollege von mir ist Schachtrainer, der hat gesagt, er habe unterdessen zum Teil Trainingsgruppen, die sind vom Geschlechterverhältnis her 60-40. Wow. Also fast okay. Ausgeglichen. Mhm. Aber viele von diesen Mädchen hören dann später auf, in der Pubertät. Da spielen wieder verschiedene Sachen rein. Zum Beispiel, dass wahrscheinlich in diesem Alter so der Freundeskreis ein bisschen an Bedeutung gewinnt. Ich glaube, es ist schon für viele Mädchen wichtig, dass man halt auch Freundinnen hat. Ich hatte das Glück, dass ich immer zufrieden war mit meinem guten männlichen Freundeskreis. Ich hatte durch Schach wirklich sehr viele männliche Kollegen. Mir war das ein bisschen gleich. Ich bin auch nicht anders behandelt worden, aber das muss ja auch nicht gängig so sein.
Also eben, du bist in einer Männerwelt unterwegs, an diesen genau. Turnieren und den Trainings und so weiter. Mhm. Und du spielst viel auch gegen Männer, oder? Weil es auch weniger Frauen gibt, die so gut sind wie du und so. Mhm.
Meistens ist das überhaupt kein Problem. Also jetzt in den Kreisen, wo ich mich bewege, ist jetzt mein Geschlecht nicht so ein Faktor. Aber klar, für gewisse Leute tue ich schon bis heute ein bisschen blöd. Es wird auch nicht besser mit der Zeit. Ja, früher als Kind hat es halt schon angefangen, dass es immer so Leute gab, die gefunden haben, Mädchen können das nicht und so. Und dann dumm da, wenn ich irgendwie an einem Turnier mitspielen wollte. Und das gibt es also bis heute interessanterweise. Dass Leute mir sagen, ich könne das nicht, weil ich eine Frau bin. Und sie sind zum Teil häufig, also eigentlich fast, jetzt wenn ich mir das überlege, es sind fast immer Leute, die deutlich schlechter spielen als ich, die mir sagen, ich könne das nicht. Das finde ich dann schon ein bisschen speziell. Und ich glaube eben so, das abwertende Verhalten, das dann natürlich von absoluter Minderheit der Schachspieler kommt, aber es beschäftigt einem halt dann gleich, auch wenn es nur einer von 100 ist, der dumm tut.
Klar. Ja, ich meine nicht nur das, so die blöden Sprüche, sondern auch sexuelle Übergriffe sind das Thema. Du hast einen offenen Brief unterschrieben, August von dem Jahr, wo über 100 Frauen unterschrieben haben aus der Schachwelt gegen Sexismus im Schach. Was haben ihr für Reaktionen gehabt? Was hat das ausgelöst?
Interessanterweise vor allem positive Reaktionen, fast ausschließlich würde ich sagen. Auch der Schweizer Schachbund hat dann ein Statement dazu veröffentlicht, das ich persönlich auch gut gefunden habe, dass sie sich mehr mit dem Thema werden auseinandersetzen. Darum bin ich eigentlich froh, dass ich das gemacht habe. Es geht schlussendlich auch immer so ein bisschen um die Enttabuisierung. Ich habe das Gefühl, wenn mir heute irgendwie so sexistisches Zeug passiert oder eben Leute anzügliches Zeug sagen oder so, dann eben mit Mitte 20 kannst du irgendwann besser damit umgehen. Aber wenn dir das mit 15 passiert, ist es natürlich schwieriger. Mhm. Und ich habe das Gefühl, es ist auch einfacher, wenn andere Leute eben darüber reden.
Klar, wenn andere darüber reden, du weißt, du hast Support, du bist nicht alleine. Und es ist ein Thema, es ist nicht tabuisiert, du kannst es sagen, du kannst irgendeinen Anlauf stellen und so. Ja.
Genau, und es geht halt auch so ein bisschen darum, dass man halt etwas macht, bevor jetzt wirklich schlimme Sachen wegen dem Verband passieren. Jetzt im Schweizerischen Schachbund sind mir so extreme Fälle jetzt nicht bekannt, aber zum Beispiel im US-Verband hat es so einen riesen Missbrauchsskandal gegeben vor ein paar Monaten, ich glaube im Februar war das, wo dann natürlich auch Kopf gerollt sind. Also natürlich, es ist rausgekommen, dass einer der höchsten Trainer jahrelang hat Mädchen missbraucht und alle haben es gewusst. Und es wäre einfach, glaube gut, wenn man das in anderen Ländern nicht so weit würde kommen.
Hey, wir haben die Netflix-Serie erwähnt mit Queen's Gambit. Du hast gesagt, es kommen immer mehr Frauen jetzt, also es nimmt zu. Du hast das wahrscheinlich geschaut, oder?
Ja.
Ja. Wie hast du das gemacht?
Ich habe es sehr gut gefunden. Was häufig so ein bisschen ist in den Schachfilmen oder Schachserien, ist, dass die Körpersprache der Schauspieler überhaupt nicht stimmt. Das siehst du häufig. Also, weißt du, so der historische Hintergrund und so ist alles korrekt, aber du siehst gäng, wenn die Leute zwar angeblich Weltmeister sind, aber sie legen zum Beispiel die Figuren völlig falsch an. Also, wie das jetzt kein Schachspieler würde machen. Du siehst gerade, sie haben noch nie in ihrem Leben Schach gespielt. Und bei Queen's Gambit ist das halt wirklich anders gewesen. Also sie haben dort auch zum Beispiel Handdoubles eingesetzt. Also eine Bekannte von mir war die Hand in dieser Netflix-Serie.
Nein, wirklich?
Doch. Und das ist dann aber schon gut. Weißt, ich kann einen Schachfilm auch geniessen, wenn so Sachen nicht stimmen. Aber es irritiert einem halt dann als Schachspieler, wenn er so Sachen offensichtlich eben unrealistisch sind. So und gut. Das haben sie schon besser gemacht.
So gut. Ich kenne das nur aus dem Tennis. Wenn irgendein Werbeplakat ist und jemand mit dem Tennisschläger einen Ball spielt, sehe ich gerade von 100 Metern
auf den ersten Blick,
dass es sicher niemand ist, der sonst Tennis spielt.
Ja, und auch. Ja, und also die ganze Atmosphäre und so beim Schachspielen und so ist schon gut porträtiert gewesen. Eben sicher gewisse Details waren wahrscheinlich nicht ganz akkurat gewesen. Zum Beispiel, wie viel Substanzen die hat genommen.
Ja, ja, klar.
Gut, das war schon eine andere Zeit. Dann zumal ist auch noch besser können gut Schach spielen unter Einfluss von Alkohol oder so. Aber das heutzutage
ist,
ging das nicht mehr.
Das ist ein gutes Stichwort, Substanzen. Gibt es so etwas wie Doping? Also dürfen die irgendwie mit Kaffee und Ritalin und so weiter. Was ist da alles? Wie ist das geregelt?
Das ist geregelt wie in anderen Sportarten, in anderen, sagen wir, normalen Anführungszeichen Sportarten, dass wir halt nichts dürfen nehmen. Also wir sind an die normale Dopingliste gebunden. Es wird aber eigentlich nicht kontrolliert. Zumindest im Moment, ich glaube, so vor 10 Jahren hat es noch Bestrebungen gegeben, uns an die normale Olympiade zu bringen. Dann hat es da mehr Dopingkontrollen gegeben. Heutzutage wird es nicht so kontrolliert. Aber natürlich, wenn du weißt, es könnte kontrolliert werden, schaust du natürlich trotzdem, dass du nichts nimmst. Aber es ist in dem Sinn nicht so ein Problem, weil ich glaube, wenn man jetzt, was weiß ich, irgendwie Testosteron nimmt, spürst du wahrscheinlich nicht unbedingt besser Schach. Was eher ein Problem ist, ist, dass die Leute nicht mit Medis betrügen, sondern mit Computer.
Okay. Ich meine, ich lese zum Teil von diesen Betrugsfällen und so weiter. Der letzte war Hans Niemann und gegen Carlson, dort Nummer 1. Aber ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Wie kann man betrügen im Schach? Erzähl's uns.
Genau. Also das ist in dem Sinne eher ein neues Phänomen, weil früher Computer schlechter waren als die menschlichen Spieler. Aber heutzutage spielt halt jedes Handy besser Schach als der Weltmeister. Und dadurch, dass halt auch jeder eben ein Handy im Sack hat, ist natürlich der Reiz schon noch hoch, dass du zum Beispiel mal auf dem WC verschwindest während der Partie und kurz etwas gehst nachschauen. Es sind solche Sachen. Und da gibt es dann gewisse Massnahmen, um das zu unterbinden. Eben zum Beispiel, dass die Leute also nichts Metalliges auf sich tragen dürfen. Dann wird es gescannt wie am Flughafen und so. Aber schlussendlich, das Volk zu unterbinden, ist einfach schwierig. Was eine Massnahme ist, die du machen kannst, ist, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt eine Partie überdrehst, dass du die etwas verzögerst, falls jemand jetzt eine Gehilfe hat, die im Zug sendet, dass das etwas schwieriger ist. Aber sobald jetzt jemand einfach betrügen kann, ohne ein Handy auf sich zu haben, nur mit dem eigenen Körper, indem er irgendwie einen Schachcomputer in seinem, was weiß ich, Zang innen hat oder so, dann kannst du, glaube ich, fast nichts mehr dagegen machen. Wie willst du so etwas herausfinden?
Okay, dass er sozusagen unter der Haut irgendwo im Körper etwas versteckt hat und mir morset etwas zu oder weiss nicht was.
Ja gut, also, wenn es von außen kommt, dann kannst du es noch ändern unterbinden. Also du kannst zum Beispiel die Leute in so einem Faraday-Käfig innen lassen spielen, dass sie nichts von außen empfangen können. Das wird nicht gemacht. Das wäre ein bisschen aufwendig, da ganze Turniersäle so auszukleiden als Faraday-Käfig. Aber das wäre theoretisch möglich. Aber sobald sie halt nichts senden müssen, sondern einfach alles auf dem eigenen Körper können tragen können, sehe ich nicht, was du noch dagegen kannst machen. Ist aber im Moment, glaube ich, technisch noch nicht so simpel.
Hey, das bringt mich zum nächsten Thema, nämlich KI, künstliche Intelligenz, in Bezug auf Schach mal zuerst. Ich meine, du bist 1999 geboren, oder? 1996 hat es die riesige Zäsur gegeben, wo der Kasparov verliert gegen den Computer Deep Blue von IBM.
Genau.
Und mittlerweile gibt es andere Programme, AlphaZero von DeepMind. Das funktioniert mit dem sogenannten Machine Learning. Das weißt du viel besser. Aber im Prinzip spielt dort der Computer, man gibt nicht mehr viele Sachen vor, sondern man lässt einfach gegen sich selber spielen, aber Milliarden von Partien. Und der Computer oder der Algorithmus lehrt und wird dann irgendwann mega gut und viel besser als der Mensch. Und vor allem auch so etwas wie kreativ oder sehr effektive, unmenschliche Strategien, die jetzt ein Mensch niemals daran gedacht hat. Und das heisst natürlich auch, ihr trainiert dann zu Teil mit denen, oder, nehme ich an, und lehrt wie Strategien jetzt von dem KI und übernehmen die und setzen sie wieder ein gegen andere Menschen, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also zuerst mal so die herkömmlichen Computer, die funktionieren halt eigentlich einfach so, dass ein Computer so einen Baum macht mit allen möglichen Varianten, eine gewisse Anzahl Züge tief, zum Beispiel 30 Züge, und probiert dann anhand von so gewissen Merkmalen die Stellung einzuschätzen und gibt dem dann so eine Punktzahl und löst dann den Baum.
Entscheidungsbaum oder so.
Löst dann den Entscheidungsbaum, genau.
Ja. Mhm.
Und eben, es braucht vor allem viel Rechenpower, es geht darum, den Baum so tief wie möglich zu machen.
Das sind die alten Computer.
Das sind die alten Computer. Mhm. Und die neuen, genau wie du erklärt hast, spielen dann gegen sich selber und werden so gäng wie besser.
Mhm.
Was du siehst, ist, dass sie zumindest so die früheren Versionen von dem, eben so der ursprünglichen Alpha Zero, die sind manchmal sind sehr kreativ gewesen. Manchmal haben sie so gewisse taktische Details, eben so konkrete Sachen, die halt dort tief sind, wo du weit musst rechnen, haben sie manchmal nicht gesehen.
Okay.
Weil sie halt eben einfach eben den Baum nicht so auf herkömmliche Art und Weise lösen. Es funktioniert ein bisschen anders mit Monte Carlo-Algorithmus. Sie lösen vor allem bestimmte Varianten, fokussieren sie sich darauf und schauen andere Sachen gar nicht an.
Haben wir so blinde Flecken dann?
Genau, sie haben manchmal so ein bisschen blinde Flecken gehabt. Das ist unterdessen ein bisschen besser. Eben am Anfang hast du das gesehen. Was aber interessant ist vom Spielstil her, ist, dass halt Computer früher haben sehr trocken gespielt. Nie Material geopfert, nie besonders fest auf Angriff, weil sie können ja alles verteidigen, weil sie so tief können rechnen.
Mhm. Sehr brav. So.
Sehr brav.
Mhm.
Und eben der Alpha Zero hat irgendwo durch sehr dynamisch gespielt, eben Material aufgegeben für Kompensation, die du jetzt nicht auf den ersten Blick siehst.
Mhm.
Irgendwo durch fast menschlicher als andere Computer.
Okay.
Eben sehr dynamisch, sehr auf Angriff orientiert. Auf den ersten Blick hättest du jetzt nicht gedacht, dass das Computerpartien sind.
Aber sind das Sachen, weißt du, wo du dann irgendwie nachlesest und denkst, okay, das mache ich jetzt auch mal in dieser Situation, obwohl ich nicht genau verstehe, warum das so gut ist, aber er hat funktioniert bei dem Computer und darum mache ich ihn jetzt auch?
Normalerweise ist es schon gut, wenn du verstehst, was du machst, aber du kannst dann natürlich die Idee weiterspielen gegen den Computer, für irgendwie zu verstehen, was die Rechtfertigung vom Computer ist. Ich würde schon sagen, dass es das Spiel von so Topspielen beeinflusst hat. Also zum Beispiel beim Magnus Carlsen, der dann zumal der Weltmeister war, der hat sich, glaube ich, schon recht an dem Alpha Zero orientiert. Er hat zu dieser Zeit dann eben selber auch dynamischer angefangen zu spielen. Und gewisse Ideen, die Alpha Zero Gang hat gespielt, sind dann auch so ein bisschen im Mainstream-Schach angekommen. Zum Beispiel hat immer der Bauer am Rand ganz so weit vorgestossen wie möglich.
Mhm. Gerade am Anfang, oder was?
Ja, nicht gerade am Anfang, aber relativ früh, was es normalerweise nicht hättest gemacht.
Okay.
Und das machen die Leute jetzt mehr.
Ah, also es hat schon einen gewissen Einfluss gehabt. Ja. Schon interessant. Also wir lernen von der Maschine, der Mensch lernt von der Maschine, übernimmt gewisse Muster. Ich meine, in der Philosophie gibt es so ein Konzept von der prometheischen Scham, also vom Scham von Prometheus, das ist die mythologische Figur, der hat das Feuer gebracht, den Menschen, oder den Götter gestohlen. Ein Scham angesichts von der Tatsache, dass Maschinen besser sind als wir in etwas, oder? Und beim Schach ist das so, oder? Du verbringst einen Großteil deiner Lebenszeit, haben wir gesagt, mit etwas und du weißt, es sind eigentlich Maschinen, die könnten das viel besser machen. Das ist eigentlich eine komische Situation und vielleicht ist es auch eine Vorahnung, könnte sein, auf das, was uns erwartet als Menschen. Stichwort ChatGPT. Also in 50 Jahren werden wir wahrscheinlich viele Sachen machen, wo wir irgendwie wissen, ja, die Maschinen könnten vielleicht besser machen, machen es einfach besser, aber wir müssen trotzdem weiter an dem festhalten?
Ja, ich habe mir das schon manchmal überlegt, so ein bisschen eben die Sinnfrage, jetzt gerade beim Schach. Eben, wenn du weißt, der Computer spielt besser als du, aber ja, dann denke ich, das ist vielleicht so ein bisschen wie, wenn jemand noch 100 Meter Lauf macht, während er weiss, dass ein Auto schneller fährt.
Okay.
Also, in dem Sinne jetzt beim Schach beschäftigt es mich nicht so. Ja, so quasi eben, es ist ein Wettkampf, der lebt von Fehlern zwischen Menschen.
Mhm.
Es ist jetzt nicht so tragisch, wenn du weisst, dass ein Computer das besser könnte. Und auch wenn es gelöst wäre, was im Moment nicht der Fall ist, glaube ich trotzdem, dass du weiterhin genauso wirst Schach spielen können wie bisher. Weil du kannst sowieso, eben, das wäre ja ein unendlich grosser Variantenbaum, da kannst du ja als Mensch sowieso nicht auswendig lernen. Von dem her, es hätte ich, glaube ich, für Turnierschach nicht unbedingt Konsequenz. Weil es eben der Computer noch unendlich viel besser wäre.
Eben, und du hast die Dimension von der Psychologie auch angesprochen und so weiter. Es verliert seinen Reiz natürlich nicht, obwohl man weiß,
dass... Nein, irgendwo gibt es fast zum Teil ein bisschen mehr Reiz, weil dadurch, dass heutzutage das Computer eigentlich zeigen, dass jede Stellung eigentlich etwas ausgeglichen ist, Schach ist wahrscheinlich objektiv, wenn es gelöst wäre, unentschieden, gibt es irgendwo auch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Wenn du weißt, alles ist spielbar, alles ist unentschieden, kommt so der Faktor Mensch, der selber praktisch gute Ideen findet, so ein bisschen wieder eine grössere Rolle zu.
Das ist interessant. Ich meine, du bist Informatikerin, du studierst das, Nebenfächer Mathe unter anderem, eben, du machst Softwareentwicklung. Wie hast du das Chat-GPT-Ding wahrgenommen? Jetzt sind wir ein Jahr nachher, oder, wo das gekommen ist, im November letztes Jahr. Und es war ein riesiges Ding. Und für mich war es also ein richtiger Wow-Effekt, muss ich sagen, als Laie, dass man zu sehen, was da alles möglich ist. Dass du da irgendwie eine Schulstunde kannst programmieren kannst zum Thema Chemie, Säure, Basen und eine Prüfung in 20 Minuten. So. Ja. Also mega viele Transferleistungen und so, wo das auch kann. Wie hast du das als Expertin wahrgenommen?
Also Expertin würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin gut im Programmieren, ich bin jetzt keine KI-Expertin. Aber es war sicher beeindruckend. Jetzt im Berufsalltag macht es für mich nicht so einen Unterschied. Es programmiert irgendwie schlecht, für dass es mir die ganze Arbeit könnte abnehmen.
Also wenn du irgendwelche Codes schreiben von dem oder so?
Ja, es hat häufig Fehler drin oder so. Du musst schon selber noch programmieren können, um es irgendwie einzubinden oder Fehler zu korrigieren. Es ist noch nicht auf einem Niveau, wo es jetzt mir wirklich einen entscheidenden Teil von Arbeit könnte abnehmen. Ich brauche es manchmal so ein bisschen als Experiment, aber schlussendlich bringt es mir im Moment nicht so... Also,
du wirkst nicht so geflasht von dem, ehrlich gesagt.
Also, nein, es ist natürlich beeindruckend, aber einfach, eben, es tut jetzt meinen Alltag nicht wirklich beeinflussen. Was ändert ist, geht der Uni. Ich bin ja dort auch so in Vorlesungen unterstützen. Dort müssen wir halt ändern schauen, dass die Leute halt arbeiten oder so und nicht mit ChatGPT schreiben. Das ist ändert das Problem, als dass jetzt technisch eine riesige Revolution würde auslösen, die jetzt. Also, wo jetzt jeder plötzlich programmieren kann. Das ist einfach im Moment noch nicht der Fall.
Aber jeder kann Text schreiben, jeder kann ein Bewerbungsschreiben machen. Und
ja,
so
ja, das,
also, das ist schon, weißt du? Aber du hast mir im Vorgespräch gesagt, du glaubst irgendwie an Mensch und der wird immer noch die Verantwortung wie beim Mensch sein, der muss das noch kontrollieren und so weiter. Also, du kochst das alles ein bisschen runter, wenn ich dich richtig verstehe.
Ja, ich würde es nicht sagen, runterkochen. Es ist klar, dass es die Welt wird verändern, aber schlussendlich, du hast 100.000 rechtliche Fragen, die damit kommen. Zum Beispiel bei ChatGPT und Urheberrecht. Wem gehört etwas, das ChatGPT schreibt? Gerade wenn es von Büchern gespissen wird, wo ursprünglich mal jemand unter einer gewissen Lizenz oder so hat veröffentlicht. Es gibt 100.000 rechtliche Fragen, die du musst klären. Und auch zum Beispiel, wenn du das in der Medizin einsetzen willst, ist am Schluss immer die Frage, wer ist die Schuld? Gerade zum Beispiel bei den selbstfahrenden Autos, wo ja eine Zeit lang auch mega gehypt wurde, hast du ja bis heute das Problem, wer ist die Schuld, wenn ein Unfall passiert.
Klar.
Und darum, sogar wenn jetzt technisch alles möglich ist, stellen sich eben halt dann so gewisse Fragen, die alles
rechtliche,
wieder... rechtliche, ethische Fragen, die dann so ein bisschen die Entwicklung irgendwo durch halt wieder hemmen.
Ich meine, du bist auch in einem Forschungsbereich aktiv, der nennt sich digitale Nachhaltigkeit. Das klingt sehr interessant, aber auch ein bisschen rätselhaft. Hat das auch mit dem zu tun?
So genau, es hat genau mit dem zu tun. Ja. Also es geht eigentlich so um Nachhaltigkeit bei immateriellen Gütern. Immaterielle Güter, also eben zum Beispiel Gold oder so, hat es ja eigentlich an sich, dass du das unendlich kannst weiterverbreiten. Aber damit eben hast du natürlich auch wieder neue Fragen, zum Beispiel eben Lizenzproblematik, zum Beispiel eben gerade Urheberrecht. So Sachen, mit so Sachen beschäftigen wir uns eigentlich.
Hey, wir sind schon langsam am Ende des Gesprächs. Was hast du für Zukunftspläne? Du bist jetzt 24, du bist eine super Schachspielerin, du bist am Informatik abschließen. Was machst du in 5 Jahren?
Ja, dann eben, ich muss jetzt zuerst mal das Studium abschließen. Jetzt bin ich gerade mit dem Bachelor fertig, muss noch die Arbeit schreiben. Dann werde ich wahrscheinlich den Master anhängen, dann ist der 5 Jahre hoffentlich auch fertig. Ich würde gerne mich noch ein bisschen im Schach verbessern.
schauen wir mal, wie weit es geht. Ich würde gerne noch den nächsten Höcher Titel erreichen, internationalen Meister.
Und dann kommt Grossmeisterin, oder wie
ist ja, genau, das? Der höchste Titel ist Grossmeister, aber ja, da musst du irgendwann so viel investieren, dass die Hauptfrage ist, ob man sich das, was da tut im Leben, ja, irgendwann so ein bisschen Aufwand und Ertrag, wo du dann musst abwägen. Eben, da will ich jetzt nicht drüber nachdenken, ein Schritt nach dem anderen. Ja, ich glaube, ich werde auch meinen Lebensstil so ein bisschen ähnlichem Stil, wo ich viele verschiedene Sachen eben
anmache. Also du bist auch jemand, der jetzt nicht so einen 10-Jahres-Plan hat und grosse Ziele, sondern du treibst auch ein bisschen und schaust, was sich gerade gut anfühlt.
Ja, genau. Was halt auch gerade beim Schach war, ich meine, Covid haben jetzt die wenigsten Leute gekommen und plötzlich kannst du von einem Tag auf den anderen kein Turnier mehr spielen. Darum, ich glaube, du musst dich immer ein bisschen treiben. Also es können immer Sachen passieren, die du nicht hast antizipiert. Und darum, ja, schau mal, was kommt.
Hey, sehr schön. Danke vielmals, Lena, für das Gespräch. Wir hören nachher noch einen zweiten Musikwunsch von dir. Das ist «Sweet Dreams», auch ein Klassiker von Eurythmics. Zuerst aber mal eins. Danke vielmals für das schöne Gespräch.
Merci dir. Schön, dass du da
warst. Die ganze Sendung «Fokus» findet ihr wie immer auf srf.ch online, überall dort, wo es Podcasts gibt. Und auf SRF Play findet ihr auch noch ein halbstündiger Film SRF Reporter über den Schweizer Schachgrossmeister Nico Georgiadis. Es geht auch um Ehrgeiz, um Druck, aber auch um Einsamkeit an der Spitze. Mein Name ist Yves Bossart. Schön, dass ihr dabei gewesen und bis bald.